Hallihallo, liebe Sportsfreunde. Moin zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir widmen uns heute dem vergangenen Rennwochenende. Zum ersten Mal seit 5 Jahren gab es wieder Formel 1 Racing in China. Es war ein Sprintwochenende. Es ist unheimlich viel passiert. Wir werden versuchen, alles knapp für euch zusammenzufassen und schauen uns heute ein bisschen die Highlights an. Ich würde sagen, legen wir direkt los, oder? Jo, also, da sind wir wieder. Ihr habt wahrscheinlich ein bisschen länger als gewöhnlich gewartet diesmal auf unsere neue Folge. Liegt zum einen daran, dass der Sebastian noch im Urlaub weilt. Wie ihr vielleicht seht, eine ungewohnte Umgebung im Hintergrund bei ihm. Er ist immer noch in China unterwegs, da kann er uns vielleicht noch ein paar Eindrücke hinterlassen, wie man da so Formel 1 schaut und lebt. Es gab ja auch einen Local Hero zu bewundern. Mal gucken. Zum anderen, wundert euch bitte nicht, wenn es heute ein bisschen ungewöhnlich laut ist. Mein kleiner Zwerg hat heute seinen besten Kumpel zu Besuch. Und die beiden toben gerade unten. Es kann sein, dass ihr ab und zu mal was hört, wenn irgendwelche Kinder im Hintergrund heulen. Alles ist gut, Mama ist da.
Den Kindern geht's okay. Gut. Den Kindern geht's gut.
Ich hoffe.
Uns geht's Hauptsache, auch gut.
Alessio geht's gut.
Ja, genau.
Dir geht's ja, gut.
Du machst Urlaub, Sebastian. Richtig. Ich bin gerade in China unterwegs, zwar nicht direkt in Shanghai, aber wie gesagt, in China ist ja ein großes Land. Und ich habe mir den Grand Prix tatsächlich auf Chinesisch reingezogen. Zu meinem großen Glück kann ich auch ein bisschen Chinesisch, also was nicht nur Chinesisch für mich, sozusagen.
Fachchinesisch quasi.
Nicht nur Fachchinesisch, aber Stichwort Fachchinesisch ist ganz cool. Ich habe ein bisschen F1-Vokabular mir reinschaufeln können. Auf der einen Seite so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, kommt in die Box rein, weiß ich jetzt, wie das auf Chinesisch heißt. Was auch ganz lustig ist, für die, die es nicht wissen, die Fahrer haben ja auf Chinesisch, das wird immer so ein bisschen angepasst, Namen, die so ein bisschen einfacher für Chinesen auszusprechen sind, werden aber in China in den Rennübertragungen trotzdem mit ihren ganz normalen europäischen oder westlichen Namen halt mit dem lateinischen Alphabet angezeigt. Das heißt also, so ein bisschen kann ich dann in den Fahrerbewertungen mal die chinesischen Versionen, wo ich sie noch weiß, dann ansagen, für die Leute, die es interessiert. Ist eigentlich ganz spannend und auch noch kleine Randnotiz, eine von zwei, die noch jetzt kommen, Randnotiz 1, Zhou Guanyu wurde wirklich ziemlich gefeiert. Also er hat man wahrscheinlich auch in der deutschen und in der internationalen Übertragung gesehen, er ist dann ausgestiegen am Ende, hat dann auch ein paar Tränen vergossen, er hat wirklich viel Applaus bekommen. Also er wird wahrgenommen, auch wenn er jetzt nicht der Fahrer ist, der um die WM mitfährt. Also die sind da schon sehr patriotisch und unterstützend unterwegs und auch sehr Formel 1 begeistert, die Chinesen. Und was ich auch ganz cool fand, anders als jetzt zum Beispiel im britischen Fernsehen oder im deutschen Fernsehen, ist der Hauptkommentar tatsächlich von einer Frau, die da wirklich auch sehr gut Bescheid weiß, wird also mit zum Duo moderiert, also ein Mann, eine Frau. Fand ich auch ganz cool. Und was mich auch mal interessieren würde, Dave, gibt es denn seit neuestem, seit exakt dem China-Rumpi tatsächlich neue, wie soll ich sagen, F1 Sendeübertragungs-Overlays, weil was ich zum ersten Mal gesehen habe, vielleicht ist es exklusiv in China, wenn die Fahrer fahren, haben sie manchmal über denen ihre Namenskürzel eingeblendet und die sind dann so mit denen mitgegangen. Ist das neu, ja, oder ist das noch nicht?
Das war neu, ja, das war im World Feed. Cool. Also Liberty Media ist da immer drauf bedacht, irgendwie innovativ unterwegs zu sein. Die haben experimentieren ja auch viel rum. Es gab ja auch Overlays, die mal gekommen und wieder gegangen sind, weil sie nicht so gut ankamen. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Fand ich eigentlich ziemlich cool.
Ich fand's nicht schlecht, ja.
Ja, sieht sehr nach Videospiel aus, ne? Direkt Gran Turismo Vibes. Ja, cool.
Dann lass uns einsteigen und zwei natürlich sein.
Genau, du hast schon einen Talking Point vorweggenommen. Also die schöne Szene um Zhou Guanyu wollte ich definitiv auch explizit erwähnen. Die wurden auch in der Sky UK-Übertragung entsprechend gefeiert und gewürdigt. Das war auf jeden Fall eine schöne Geste, dass er da auf der Stazielgeraden nach dem Rennen nochmal stehen bleiben durfte, parken und sich wirklich von den Fans feiern lassen durfte auf der Haupttribüne. Richtig, richtig coole Sache. Hat mir auch sehr gut gefallen und ja, hat man gesehen, ne? Der liebt das, der Kollege. Es gingen ja auch die ganzen Bilder jetzt die Tage um die Welt, wie er 2004 beim ersten China Grand Prix als kleiner Steppke noch als Zuschauer da war und ja, da schon irgendwie gemerkt hat, wow.
Warum ist in Erfüllung gegangen?
Ja, total. Richtig coole Sache. Kommen wir zum Sportlichen. Lass uns mal ein paar Worte verlieren zum neuen Sprintformat. Also wir werden jetzt in dieser Episode wahrscheinlich gar nicht so viel über den Sprint reden. Wir werden da bei den Fahrerbewertungen, bei den Fahrernoten expliziter darauf eingehen, wo es irgendwie relevant ist. Aber ich würde gerne wissen, wie du denn das neue Sprintformat findest. Es haben sich ja Dinge getan. Das Sprint Qualifying ist jetzt auf den Freitag gewandert, Freitagnachmittag sozusagen, nach dem einzigen freien Training. Dafür ist das Sprintrennen jetzt am Samstagmorgen. Und wichtigste Änderung, nach dem Sprintrennen dürfen die Teams und die Fahrer noch Änderungen an den Autos vornehmen, bevor es dann am Samstagnachmittag ins Qualifying und dann anschließend am Sonntag ins Rennen geht. Diese Änderung hatte ja durchaus Auswirkungen. Wie hat es dir gefallen? Fandest du es gut?
Also ist ja eine zweigeteilte Frage. Ich muss sagen, grundsätzlich das neue Format oder die neue Aufteilung vielmehr gesagt, die finde ich super, denn es ist jetzt wesentlich mehr straightforward. Also du hast jetzt einfach mal, ne, also erstes freies Training, dann Sprintquali, dann Sprint, dann Quali für das Rennen, dann Qualifikation, dann das Rennen selber. Also es ist erstens viel einfacher aufzuarbeiten. Wir hatten ja schon in der Vergangenheit so ein bisschen Probleme damit, dass wir immer wieder drüber gestolpert sind, weil es ein bisschen sehr konfus war. Und das andere ist natürlich die Tatsache, dass jetzt noch ein bisschen nachjustiert werden darf, und das ist natürlich gut. Also um es gleich komplett zu sagen, ich finde das neue Format wesentlich besser als das alte. Wie gesagt, das ist gut deswegen, weil man ja in Sprintwochen hinten nur ein freies Training hat, und das ist natürlich nicht besonders förderlich. So kann man aber natürlich die Daten, die man während dem Spiel der Sprintqualifikation gewonnen hat und während dem Sprintrennen natürlich dann noch mitnehmen. Und das ist natürlich cool für alle Teams. Und es kompensiert auf geschickte Art und Weise natürlich das Fehlen des freien Trainings 2 und 3. Und von daher finde ich das eigentlich eine ganz schöne Sache, denn an und für sich finde ich Sprintwochenenden gar nicht mal so schlecht, denn man hat halt ein bisschen Rennaction. Man hat ja auch sehr unterschiedliche Rennwochenenden jetzt dann auch, was heißt Rennwochenenden? Ein unterschiedliches Sprintrennen oder ein unterschiedliches Rennen dann selbst am Sonntag gesehen, gerade aus Lewis Hamiltons Sicht, das ist, glaube ich, das Paradebeispiel dafür. Hat jetzt vielleicht nicht unbedingt seinen Grund darin, dass es halt ein Sprint war und ein volles Rennen, sondern aber es gibt ja viele Faktoren, die reinspielen, deswegen denke ich, ist es eine ganz gute Sache. Ich beobachte sozusagen dieses Sprintformat weiterhin sehr interessiert. Momentan gefällt es mir ganz gut. Ob ich jetzt jedes Rennwochenende brauche, bin ich mir nicht sicher. Momentan bin ich aber ganz happy damit, so wie es gerade läuft.
Ja, cool. Ich sehe es im Prinzip ganz ähnlich, und den logischen Ablauf hast du schon angesprochen. Das macht jetzt wirklich mehr Sinn. Ob wir da jetzt bei der Aufarbeitung weniger durcheinander kommen, glaube ich auch erst, wenn ich sehe. Mal schauen. Aber vor allem positiv finde ich tatsächlich, dass man jetzt die Autos wieder anrühren darf, nachdem sozusagen alles, was mit Sprint zu tun hatte, dann gelaufen ist, dürfen die Teams Anpassungen vornehmen. Das ist für Lewis Hamilton ziemlich in die Hose gegangen diesmal. Für Nico Hülkenberg zum Beispiel war es sehr gut, und für alle anderen, für einige andere Piloten. Also es ist ja immer, ne, wenn man was verändert, kann man es besser oder schlechter machen. Ich finde vor allem positiv, dass man nach dem Sprint nicht zwangsläufig weiß, wie das Rennen, wie der Grand Prix dann ausgeht. Das war in der Vergangenheit ja doch immer, naja gut, jetzt dürfen sie eh nichts an den Autos verändern, am Sonntag gibt's dann das Gleiche in dreimal so lang. Das ist jetzt deutlich anders, die Spannung ist auf jeden Fall wieder gegeben, und das finde ich hervorragend. Auch die Startaufstellung ist ja dann eine andere, ne? Die dürfen nach dem Sprintrennen die Autos verändern, das heißt, schon im Qualifying wirken sich die Veränderungen dann aus, in welche Richtung auch immer. Lewis Hamilton. Macht auf jeden Fall die zwei Elemente, Sprint und Grand Prix, definitiv unterschiedlicher und somit auch meistens spannender, hoffe ich. Wir haben in Miami direkt beim nächsten Rennen die Gelegenheit, uns das nochmal anzuschauen. Es ist wieder ein Sprintwochenende. Mal gucken. Vielleicht werden wir ja doch noch warm, die Sprints und wir am Ende des Tages. Who knows? Aber wie du sagst, so gut es auch ist jetzt, und da stimme ich dir zu, ich brauche da trotzdem nicht mehr als 5-6 Stück mehr davon. Das reicht.
Ja, schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Hat es euch besser gefallen als bisher? Findet ihr die Sprints generell cool oder nicht? Einfach in die Kommentare rein, wie immer. Versuchen wir auch alle Beiträge zu beantworten oder in die Diskussion einzusteigen. Das ist etwas, was uns wirklich viel, viel, viel Spaß macht, mit euch zu fachsimpeln. Deswegen ab in die Kommentare auf YouTube. Wenn ihr eh schon zuschaut und wenn ihr nur den Audio-Podcast kennt, dann ganz schnell auf YouTube mal draufschauen, weil da könnt ihr mit uns interagieren. Das geht nirgendwo einfacher. Und damit würde ich sagen, lieber Dave, lass uns gleich mal ein bisschen weiter zum Highlights ein bisschen fachsimpeln.
Lass man uns auch mal sportlich werden.
Genau. Also aus den Gründen ist Ferrari war nicht so stark wie bisher. Das hatten verschiedene Gründe, aber die Sainz-Festspiele, wie du sie so schön genannt hast, die sind vorbei vielleicht, unterbrochen, man weiß es nicht. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, Verstappen, der ist an dem Wochenende völlig in seiner eigenen Welt gewesen. Mal wieder, das sah in den letzten Rennen nicht ganz so dominant aus, jetzt aber wieder, hat ja im Sprint allein in 10 Runden 13 Sekunden Vorsprung auf Platz 2 rausgeholt und im Rennen hat ja eigentlich nur die zwei Safety-Car-Phasen dafür gesorgt, dass es nicht noch dominanter war. Am Ende hat er aber auch wieder völlig angefochten seinen ersten Platz dann nach Hause gefahren. Dahinter tatsächlich dann übers Rennwochenende mit Norris, dem McLaren, da wirklich ganz, ganz vorne dabei gewesen auch. Der hätte ja schon im Sprint viel besser ausschauen können, wenn ein gewisser alter Fuchs namens Lewis Hamilton ihn da nicht am Anfang kalt abgeduscht hätte, würde ich sagen.
Oh ja, ja. Absolut, da hast du vollkommen recht. Ja, grundsätzlich war es auch so, wir hatten ja das große Duell Red Bull gegen Ferrari vorhergesagt vor dem Rennwochenende. Sah auch eigentlich danach aus, aber Ferrari, neuerdings sind die ja sehr freundlich zu ihren Reifen und ja, der Ferrari ist sehr reifenschonend, was er letztes Jahr nicht war. Ist aber natürlich, alles hat auch mal Vor- und Nachteile, ganz klar, auch in der Formel 1. Nachteil dessen ist, dass sie ihre Reifen auch schlecht oder langsam auf Temperatur kriegen. Und da haben jetzt mehrere Faktoren zusammengespielt in China, die dafür gesorgt haben, dass sie eigentlich nie so richtig im optimalen Temperaturfenster waren, die Reifen. Der Asphalt ist relativ glatt mit dieser Bitumenschicht noch, die da aufgetragen wurde. Das hat nicht geholfen. Es war zudem relativ kalt in Shanghai. Das hat ebenso nicht geholfen. Ja, das waren so die Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass die Ferrari weder im Qualifying noch im Rennen so ein richtiger Faktor sind. Und die These wird auch unterstützt von Lando Norris selbst. Der hat nämlich vor dem Grand Prix noch teaminterner da gewettet, dass die Ferrari ihnen hier nahe 30, 35 Sekunden abnehmen, also den beiden McLarens. War ja nicht so. Lando Norris hat sich hervorragend dann auf dem zweiten Platz halten können, beide Ferrari deutlich dahinter. Also es war durchaus auch für Experten und eben die anderen Teams eine Überraschung, dass Ferrari verhältnismäßig schwach unterwegs war. Ich denke aber, das ist vermutlich ein kleiner Aussetzer. Es wird definitiv ja schon in Miami wärmer. Da so viel kann man sagen, denke ich. Und ab Imola, ab dem übernächsten Rennen, bringt Ferrari dann auch schon umfangreiche Upgrades. Vielleicht gehen sie dieses Problem ja ein bisschen an. Und können ihre Reifen dann ja besser anzünden. Das sollte auf jeden Fall
generell
helfen.
Spannend werden, weil nicht nur Ferrari, sondern auch McLaren, aber auch Mercedes mit Upgrades kommen. Mercedes auch, Toto Wolff hat es angekündigt, in Miami direkt schon mit einer Ausbaustufe.
McLaren auch, ja.
Mhm, genau. Und das wird echt spannend, weil wir haben ja letzte Saison gesehen, McLaren am Anfang der Saison wirklich eher so hinten oder bestenfalls im Mittelfeld und dann plötzlich waren sie eigentlich das Team nach der Hälfte der Saison, die Verstappen am meisten herausgefordert haben. Also da ist der Kuchen noch lange nicht gegessen, der Drops noch lange nicht gelutscht, auch wenn gerade Verstappen wieder mal unantastbar scheint. Und wir reden gerade so ein bisschen über belebende Elemente, ja, also mit den Upgrades, da kann ja wie gesagt viel passieren. Ein belebendes Element, was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und wir werden in den Fahrerwertungen, die als nächstes Video kommen, auch deutlich stärker darauf eingehen, ist Fernando Alonso, der Altmeister, der ist glaube ich schon 42 inzwischen, also wirklich der Methusalem des Grids und der wirbelt da durchs Feld wie in besten Zeiten, als er sich noch mit Michael Schumacher duelliert hat um den Weltmeistertitel. Das waren großartige Saisons, die wir damit erleben durften. Und der hat wirklich rausgezaubert, was ging in seinem Aston Martin. War da teilweise sogar zweite Kraft am Wochenende. Es ist wirklich irre. Zeigt das Potenzial, das in dem Auto steckt, aber zeigt natürlich auch, wie unglaublich groß die Qualität von einem Fernando Alonso ist.
Es ist total verrückt. Also der Kollege wird in wenigen Wochen 43. Der ist ja tatsächlich mein Jahrgang, ein paar Monate jünger sogar als ich. Kann dann mal ausrechnen, was hier abgeht. Und er leistet halt immer noch Unglaubliches, ja. Also wir werden, wie du sagst, in den Fahrerbewertungen vielleicht nochmal näher drauf eingehen, aber ich habe den Skript reingeschrieben, Fernando Alonso war so ein bisschen der Joker am Wochenende, hat in allen Sessions eigentlich alles ein bisschen durcheinander gewürfelt, belegt, wo es nur ging im Grand Prix durch die ungewöhnliche Strategie, auf die wir vielleicht dann noch eingehen werden, auf jeden Fall. Sein unglaubliches Manöver kurz vor Ende, als ihm das Heck so gekommen ist. Das war auch unfassbar, wie er das Ding noch abgefangen hat. Ja, und generell, also er war ja auch im Sprint weit vorne, ich glaube auf Platz 2, 3 irgendwie ist er da rumgefahren, hat alle anderen aufgehalten, solange es ging. Der Aston Martin hat nämlich einen großen Nachteil dieses Jahr. Sie kommen mit den Reifen nicht so gut klar. Also die Reifen am Aston Martin verschleißen deutlich schneller als an den meisten anderen Spitzenautos. Deshalb war er dann ab einem gewissen Zeitpunkt ziemlich macht- und wehrlos, der gute Alonso. Und auch im Grand Prix musste er dann strategisch andere Wege gehen. Trotzdem, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Er war übrigens auch beim allerersten China Grand Prix der Formel 1 im Jahr 2004 schon dabei. Das muss man sich halt auch mal vorstellen. Ne? Er stand da schon einfach in der Startaufstellung und ist vorne mitgefahren. Also Renault war da, schon beinahe Team der Stunde. 2004 kam die Mannschaft richtig gut auf, bevor sie 2005 und 2006 dann die Weltmeisterschaft holen konnten. Ja. Muss man sich auch mal vorstellen. Ja, während da Joe Guarnier als kleiner Steppke irgendwie auf der Tribüne steht, ist Alonso halt schon Formel 1 gefahren und der fährt immer noch heute darum. Komplett irre. Er hat sich am Ende auch noch die schnellste Rennrunde geholt übrigens. Damit weiß man eigentlich schon ziemlich alles, was man über ihn wissen muss, dass er in dem Alter auch noch derart leistungsfähig ist. Und man kann schlecht über Fernando Alonso reden die Tage, ohne seinen Teamkollegen zu erwähnen. Und der hat sich leider mal wieder nicht großartig mit rumbekleckert. Die heißeste Szene im Rennen oder eine der heißesten oder umstrittensten Szenen. Während der Safety-Car-Phase ist Lance Stroll, Teamkollege von Alonso, dem Daniel Ricciardo ziemlich rüde hinten aufgefahren, hat komplett den Bremspunkt verpasst. Wie hast du die Szene gesehen? Er wurde bestraft, zu Recht.
Viele wurden bestraft. Also es wurde ja nicht nur Lance Stroll bestraft, der aus meiner Sicht auch am ehesten bestraft werden sollte in dieser Situation, weil er da noch am ehesten reagieren hätte können. Aber man muss fairerweise sagen, es war für alle Fahrer schwierig. Ich würde auch nicht mal irgendwie Schuld bei einer einzigen Person sehen, sondern du weißt es vielleicht, Stroll hat da irgendwie, glaube ich, vom Cassandra-Effekt, glaube ich, heißt es, gesprochen im Post-Race-Interview. Also im Prinzip, da gab es dann halt so eine Aneinanderreihung von Leuten, die gebremst haben, und am Ende hat sich das so ein bisschen multipliziert, und dann wird es für die hinteren Fahrer natürlich immer schwieriger. Das ist so ähnlich, wie wenn plötzlich auf der Autobahn jemand in die Eisen steigt, und dann die hinteren, die haben dann immer später praktisch die Möglichkeit, darauf zu reagieren, und je weiter du hinten praktisch in der Kette bist, desto weniger Chance hast du eigentlich noch irgendwas zu machen, und da war so ein bisschen dieser Effekt war dann da. Was halt aber blöd war und was man aber in einem Einfall des Gefechts auch verstehen kann, Stone hat sich dann wie so ein Großspatz aufgeregt im Funk und hat natürlich gesagt, so hier, Daniel Ricciardo, dieser Vollidiot so ungefähr, war auch ziemlich genau der Wortlaut, hat mich da gebreaktestet, ist in die Eisen gestiegen und ich bin aufgefahren. Danny Rick, den sieht man normalerweise immer nur lächeln. Er hat sogar, wie er sich aufregt hat, so ein leichtes Grinsen noch drauf gehabt. Ich glaube, das ist dem einfach so ins Gesicht rein tätowiert, mehr oder weniger. Aber der war schon richtig sauer. Er hat dann auch gemeint, so hier, I'm really pissed. Und als sie ihm gesagt haben, wie Lance Stroll dann auch nach dem Rennen immer noch drauf anscheinend kurzzeitig zumindest bestanden hat, der hat es dann irgendwann auch gesehen und hat dann auch das ein bisschen abgeändert und hat ihm dann nicht mehr wirklich die Schuld gegeben, sondern hat dann eher allgemein gesagt, war halt dieser Effekt bei der seine eigene Strafe nicht eingesehen. Kann ich auch aus seiner Sicht irgendwie so ein bisschen verstehen, aber Danny Rick war natürlich sehr frustriert, hat gesagt, es ist immer schwer, wenn jemand einem das Rennen sozusagen kostet. Seinerseits ein bisschen Zeit nimmt natürlich auf Stroll. Und die waren auch nicht die einzigen. Ne? Also da gab es dann, geht man in den Fahrerbewertungen wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber, noch so ein paar andere Geschichten. Danny Rick wurde ja eigentlich bestraft, weil er sich den Platz von Hülkenberg, glaube ich, zurückgeholt hat. Also es gab da ganz viele Strafen und ganz viel Bohai irgendwie drumherum. Im Endeffekt muss ich persönlich sagen, ich finde die Strafen nachvollziehbar, aber es ist natürlich frustrierend. Solche Szenen sollten eigentlich vermeidbar sein. Das war für mich so ein bisschen zu viel Taktieren, was da irgendwie vorne, weiter vorne passiert ist mit so, jetzt lasse ich mal den Abstand oder lasse ich ein bisschen mehr Abstand. Das war ja vom Restart. Ja, weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, ich sehe es relativ gerade raus und strikt und halte es da mit Oscar Piastri, der gesagt hat, naja, klar, gibt es diesen Effekt, den du angesprochen hast, dass sich das wie eine Ziehharmonika dann zusammenschiebt alles. Ja. Aber alle anderen haben es geschafft, ihrem Vordermann nicht aufzufahren. Nur Lance Stroll nicht. Und es war ja auch nicht mal knapp. Also der ist ihn da wirklich mit einem Geschwindigkeitsüberschuss reingerauscht. Nee. Wichtiges so Detail. Genau. Daniel Ricciardo hat es ja auch schon richtig gleich gesehen, hat gemeint, naja, der guckt ja nicht mal nach vorne. Lance Stroll hat schon auf den Scheitelpunkt der Kurve geguckt, hat erwartet, dass alles geht wie normal, wollte schon einlenken und so. Aber man muss natürlich auch im Auge behalten, was da vor einem passiert, gerade in der Safety-Car-Phase. Er macht das ja auch nicht zum ersten Mal. Also der Tenor unter den Piloten war schon, ja, diesen Effekt gibt es, diesen Ziehharmonika-Effekt, aber damit muss man halt rechnen in der Safety-Car-Phase. Und hey, alle anderen kriegen es hin. Stimmt, Lance Stroll halt nicht. Deswegen gibt es da überhaupt keine zwei Meinungen. Also ganz, ganz klar geht das Ganze auf die Kappe von Lance Stroll. Er hat Daniel Ricciardo das Rennen ruiniert. Er hat auch Oscar Piastri das Rennen ruiniert. Er hat nämlich den Daniel Ricciardo in den Piastri reingeschoben. Der hatte dann auch einen komplett verbogenen Diffusor. Da konnte er, der Arme auch nichts mehr machen. Das hätte nicht sein müssen.
Ja, Daniel Ricciardo hat ja auch gesagt, ne, es war eigentlich kein Formel-1-Auto mehr nach diesem Zwischenfall. Er musste ja kurz danach auch das Ding abstellen. Also war keine Meisterleistung, sagen wir mal so, von Lance Stroll. Und wir werden mal im nächsten Video auch das Ganze in Punkten manifestieren. Wie ihr wisst, ist es ja so, dass wir in unseren Fahrerbewertungen, die kurz nach diesem Video erscheinen werden, dann alle Fahrer nochmal einzeln sozusagen rekapitulieren und ihnen unsere Fahrernoten geben. Von 1 schlecht bis 10 super duper toll. Und ich weiß nicht, Dave, ich fand es heute auch wieder super duper toll. Ich weiß nicht, ob wir den Rest sozusagen unserer Analyse dann rüberschieben in die Fahrerbewertungen.
Ich denke, das machen wir. Lass uns ganz kurz festhalten. Max Verstappen mit dem Red Bull wieder absolut unantastbar, auch in China.
Ja.
Sowohl den Sprint dominiert als auch den Grand Prix. Also egal ob Regen, Safety Car, Chaos. Nichts und niemand kann dem Max gerade etwas anhaben, außer der Defektteufel, aber der hat nicht zugeschlagen. Lando Norris hat hart überperformt das ganze Wochenende. Pole dann im Sprint-Shootout super gut. Platz 2 im Grand Prix, absolut hervorragendes Rennen von ihm. Ferrari, Mercedes wieder ziemlich irgendwo im Nirgendwo oder sehr durchwachsen auf jeden Fall. Da hätte mehr gehen können. Alonso, Punkt 4, als super belebendes Element. Der hat uns richtig Spaß gemacht. Sein Teamkollege, haben sie mal Punkt 5, Lance Stroll eher weniger und nicht nur Danny Rick musste übrigens seinen Wagen kurz nach diesem Stroll-Unfall abstellen. Yuki Tsunoda wurde dann auch von Kevin Magnussen abgeräumt. Komplette Nullrunde, also für die Racing Bulls an diesem Wochenende, das war nix. Aber mehr dazu im nächsten Video. Schaut unbedingt die Fahrerbewertung an, die findet ihr dann sicher in Kürze auch auf unserem YouTube-Kanal, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Seid uns wohl gesonnen, bleibt uns treu, sagt es allen weiter, wenn ihr cool findet, was wir hier machen. Das findet ihr hoffentlich cool. Wir haben großen Spaß auf jeden Fall und würde sagen, adios, adios, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.